Diese Schnittstelle ist sozusagen der Kreuzungspunkt und gleichzeitig auch der springende Punkt, der Hervorbringungspunkt in diesem Versuch, diese Schichtungen des gesellschaftlichen und des geschlechtsspezifischen Imaginären herauszuarbeiten. Ich habe gesprochen vom Realen, nicht? Also diese Schichtungen gehen vom Realen, also in meiner Konzeption, vom Realen als realgegenständlichen, somatischen, greifbar in gewisser Weise mehr oder weniger zum transzendent imaginären, wie ich das nenne, also etwas, was sozusagen ganz weit weg ist. Ich würde jetzt sagen, die Religion oder bestimmte Weiblichkeitskonstrukte als absolute Projektionsflächen, die überhaupt nichts mehr mit den Frauen zu tun haben, sozusagen an diesem imaginären Ort des transzendenten Imaginären ansiedeln. Nun ist es natürlich so, dass das Reale hier nicht sowas Gegenständliches, der Knödel geblieben ist oder das Materielle mit den neuen Naturwissenschaften, den modernen, hat sich das natürlich auch der Materiebegriff schwerstens aufgelöst und hat sich sozusagen idealisiert in gewisser Weise, ist zerstäubt worden, Teilchen oder Wellen, nicht? Also auch das Entweder-Oder zwischen Teilchen oder Wellen hat sich sozusagen in ein Riesenproblem, eine Aporie nicht aufgelöst, aber ja, sozusagen als Aporie steht es da, dass beides gleichzeitig möglich ist oder denkbar sein muss. Nicht? Und damit ist sozusagen der Materiebegriff ein sehr metaphysischer geworden, was er bis dahin nicht wirklich war, sondern damals war er, also sozusagen vor allem im 18., 19. Jahrhundert, war der Materiebegriff einer auf das materiell gegenständlich, also ein Objekt bezogen. Und wenn man sozusagen von Objekt spricht, dann setzt das auch schon voraus, dass man da sozusagen ein Etwas hat. Nicht? Also, ja, also ich möchte nicht allzu lange jetzt noch auf diese Frage der Hervorbringung eingehen, möchte eigentlich nur zwei Beispiele anführen, die Sie vielleicht kennen und die natürlich dann auch für die ganze Frage nach der Hierarchisierung der Geschlechter in Bezug auf Leib und Seele oder Leib und Körper und Geist oder ja, was auch immer dann die weiteren Dichotomien sind, eben Hirn und Seele oder Geist und so weiter. Die Vis formandi ist, also ich habe das kurz erwähnt, die Einbildungskraft, das ist die Kraft zu gestalten, etwas, eine Gestalt, eine Form hervorzubringen und die wurde es dann immer dem geistigen Teil oder der Psyche als einer geistig gereinigten sozusagen zugeschrieben in unserer philosophischen Tradition, also wirklich durchgängig, es gibt also ganz wenige Ausnahmen, die das in Frage stellen und das materielle, leibliche, körperliche war sozusagen immer als das Erleidende. Wir finden das auch noch bei Butler, diese Einteilung. Nicht? Das Erleidende, das sozusagen nur imprägniert wird gewissermaßen, kodifiziert, imprägniert durch die Zeichen, durch die Sprache, durch die Vorstellung, durch das Eidos. Nicht? Das Eidos ist sozusagen der Begriff der Begriffe, das ist das, was alles Erleidend, Materielle irgendwie gestaltet, formiert und begreifbar macht als Gestaltetes. Und diese Einteilung oder Zweiteilung vielmehr war natürlich immer gebunden an männlich-geistig, weiblich-amorph, passiv, nicht erleidet und materiell sozusagen zart obel. Das war auch immer ganz wichtig in dieser Hierarchisierung. Eine neue Perspektive, die mich sozusagen über diese Bionschen Ansätze und Olaniers Ansatz dahin geführt hat, diese Dinge auch sozusagen überkreuzt zu denken und im Somatischen eine Vis formandi zu sehen oder zu suchen, hat mich dann dahin geführt, von einer somatischen Vis formandi einfach zu sprechen, die wir sozusagen in jeder Psychosomatik eigentlich antreffen. Nicht? Was ganz Banales ist im Grunde genommen, wo wir zwar sehr oft die Tätigkeit der Vorstellungskraft, die Fantasien oder die Einbildungen nachvollziehen können. Nicht? Wir können bestimmte somatische Phänomene können wir manchmal zurückführen oder nicht erschöpfend zurückführen, aber doch in Verbindung bringen mit irgendeiner Einbildung. Nicht? Manche Leute kriegen Magengeschwür, weil sie sich ständig irgendwie in Angst und Schrecken befinden, ohne dass da wirklich eine Bedrohung da wäre. Und dieses Geschwür, das hat halt sozusagen was Handfestes und die Metaphern in diesen ganzen gemeinhin bekannten psychosomatischen Erkrankungen, die sprechen ja sozusagen auch für sich, nicht alles in sich hineinfressen, also das brauche ich jetzt gar nicht mehr irgendwie sie zu überzeugen, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber das hat die Psychosomatik ja bereits getan und die Krebsforschung erkennt das ja auch an, indem sie sozusagen allen Leuten mittlerweile Psychotherapeuten anheimstellen, weil das bekannt ist, nicht? Das ist nicht immer klar herauszuarbeiten oder klar feststellbar, aber es würde eigentlich niemand mehr wirklich in Frage stellen. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine permanente Verbindung zwischen dieser leiblichen Vis formandi und dieser psychischen. Aber wir können sagen, dass sozusagen an bestimmten Ebenen, und das ist natürlich für das Leben eines Säuglings relevant, hier Prozesse abläufen, wo nicht gesagt werden kann, dass die Psyche das sozusagen kontrolliert, nicht? Und das, oder bestimmte schon ausgestaltete Ideen oder Vorstellungen, nicht? Also da gibt es Ebenen, wo etwas hervorgebracht wird aus einer sehr undifferenzierten, diffusen Angst zum Beispiel oder Freude, Lust, nicht? Also auch somatisches. Und wo man sozusagen auch sagen kann, dass die Angst selbst somatisch ist und eigentlich kaum etwas Gedankliches hat. Und es ist einfach an vielen Bereichen schwer, da diese Teilung zu machen oder zu differenzieren. Das heißt nicht, dass es schlichtweg und für immer unmöglich ist. Man kann immer weitere Bestimmungen setzen. Das ist immer offen. Ich bringe dazu jetzt ein Beispiel, das ich vor kurzem erst gefunden habe in einem Cronenberg-Film. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den David Cronenberg gesehen hat. Das ist also ganz was Feines. Er wurde als Trash am Anfang betrachtet, so als mieser Filmemacher, hat wenig Geld gehabt. Das ist so Low-Budget-Filme, aber da genau da, das ist ein Film in den 60er Jahren gedreht. Der heißt nicht New Diseases, etwas mit, also neue Krankheiten. Und diese neue Krankheit, die hier beschrieben wird, ist eine Krankheit, in der einem Menschen dysfunktionale oder nicht organische, nicht in einem Organismus sinnmachende Organe wachsen. Also sein Leib bringt sozusagen unorganische Organe hervor. Die haben keinen Sinn. Das sind Gebilde und er nennt das dann einen kreativen Cancer, also einen kreativen Krebs. Weil Krebs ist ja nichts anderes als eine Umwandlung, eine Umgestaltung von Zellen, nicht? Also durch Zellen von Zellen. Also mehr kann man darüber eigentlich nicht sagen. Außer man stellt dann eine Verbindung her, die aber immer etwas unsicher bleibt. Und also ich fand diese Idee genial, weil ja diese Idee auch diesen ganzen Kunstbegriff von Kant einbringt und so ein bisschen lächerlich macht im Sinne von das Kunstwerk als Zweck an sich, so wie der Mensch, nicht? Das hat keinen Zweck, keinen höheren Zweck des organischen Ganzen, sondern dieses Gebilde, das da irgendwie nicht oder schon stört in diesem Leib, das wird herausoperiert und dann aufbewahrt wie ein Kunstwerk. Das fehlt dem nicht wirklich, weil es hat ja keinen Sinn im Körper, es stört ihn auch nicht wirklich. Wirken zwar ein bisschen krank, diese Leute, aber es hat sozusagen einen Wert für sich. Nicht? Und also das fand ich einfach sehr, sehr interessant, diese Verbindung. Thank you.
Fischer.
Ja, also ich komme jetzt zu meinem konkreteren Teil, zum konkreteren Teil im Sinne einer historischen Auseinandersetzung oder auf der Diachronenebene, wie die Anthropologen und Ethnologen das nennen würden, in Bezug auf Frauenkörper, Männerkörper und diese erwähnte Weiblichkeit, Andersheit dann natürlich auch. Ich unterscheide jetzt einmal grob zwischen verschiedenen Ebenen, auch in Anlehnung an diese Frage der Schichtungen, zwischen einer somatischen Ebene, jetzt relativ allgemein, einer anatomischen, also Anatomie kommt auch vom Schneiden, nicht? Auf die letzten Teile gehen, die nicht mehr zerschneidbar sind, aber dazu muss man sehr, sehr weit hineinschneiden, nicht? Und immer weiter zerstückeln. Das ist sozusagen die Perspektive. Es geht hier um Perspektiven, aber gleich auch um Seinsweisen, nicht? Die also auch was Materielles haben, noch. Nicht? Das Biologische, hier geht es also um die Biologik in einem sozialen Sinne auch, das heißt, die von der Gesellschaft als dem Bios, dem Weiterleben und dem Reproduzieren der Gattung dienlichen Logos, also der Logos, der von der Gesellschaft sozusagen jedem Individuum auferlegt wird, also das Foucault'sche Dispositiv der Biologik sozusagen auferlegt wird, um sich sozusagen in diese Fortpflanzung einzugliedern. Nicht jeder sollte oder fast jeder, jede sollte sich fortpflanzen. Das ist sozusagen die ganz primitive Biologik, die dann in bestimmten Zeiten über Bevölkerung etc. dann wieder ein bisschen in den Hintergrund geräumt wird. Aber das ist sozusagen etwas, was man in fast allen Gesellschaften, würde ich mal behaupten, und habe das auch immer wieder gelesen. Ich war nicht überall dabei, aber ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Das ist sozusagen ein zentrales Anliegen, eine Aufgabe oder eine großartige Beschäftigung gesellschaftlich, wie sozusagen dieses Gesamtüberleben des gesamten für sich dieser Gesellschaft gewährleistet ist. Und das hat sozusagen immer auch mit einer Perspektive auf die Gesellschaft als sich und als Bios, als Lebendiges zu tun. Nicht? Und hier also auch eine irrsinnig oft wiederkehrende, also in unserer Tradition ständig wiederkehrende Metapher des politischen Körpers auch, nicht? Oder des gesellschaftlichen Körpers. Ich werde auf das dann noch ein bisschen genauer zurückkommen. Also sozusagen im Sinne dieser Biologik. Das impliziert natürlich die ganze Frage der Soziologik, also wie das mit den Gemächern in der Gesellschaft aufgeteilt ist, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern heißt das, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, also welche Arbeiten können, dürfen, sollen Frauen verrichten, also diese ganze Rollenfrage auch, die daran gebunden ist und über die sehr unglaublich viele auch sehr, sehr gute, frühe Abhandlungen gibt. Und dann in die Ebene der Ontologie, also das, inwieweit dann diese verschiedenen vorher genannten somatische, anatomische, biologische, soziologische Ebene verwendet werden, um das Sein zu erklären, aber auch umgekehrt, nicht? Also bestimmte Thesen, Vorstellungen betreffend das Sein und die Hervorbringung des Seins, Kosmologien zum Beispiel, Seinsphilosophien, Religionen aller Art, nicht? Inwieweit die sich dann sozusagen wieder einschreiben in diese verschiedenen Bereiche und diese Übergänge, nicht? Also dieses, wie von einem Bereich zum anderen übergegangen wird, das passiert sehr oft über diese Körpermetaphern, nicht? Über diese transfigurierten Körper, wie ich das nenne. Also das Soma für die Medizin ist dann immer geprägt von den Vorstellungen, die eine Gesellschaft von sich als Lebendiges hat und umgekehrt. Also hier passieren ständig Metaphern, das heißt Übergänge, Übersetzungen, Metaphereien heißt übertragen, also Übertragungen. Und ich möchte hier also noch einen ganz kurzen Exkurs machen zu diesem Begriff der Metapher. Ich habe das vorhin erwähnt, diese Unterscheidung zwischen einer ontologischen Metapher und einer rein rhetorischen Figur. Ich denke, es ist auch für die Wissenschaftsphilosophie sehr, sehr wichtig, hier immer, also aus dieser Perspektive, hier nicht die Metapher oder das Verwenden von Metapher per se zu verdammen oder zu sagen, das ist naiv. Wir brauchen das. Wir reden immer in Metaphern. Wir finden, wir eröffnen neue Seinsbereiche. Wir erschließen sie nur immer wieder über Metaphern. Aber was also wichtig ist, und da möchte ich mich auch auf den Levi Strauss beziehen, der das in Bezug auf den Rassismus so mal ansatzweise herausgestellt hat. Was hier immer wieder passiert, ist, dass man einen Teil der Metapher, ja, also einen Teil für das Ganze nimmt. Also das, wodurch hier quasi eine Metapher überhaupt zustande kommt, nämlich die Metonymie, also das wird jetzt ein bisschen kompliziert, diese Übertragung von einem Feld, von einem Seinsbereich, sagen wir jetzt Medizin, somatisch, anatomisch, in einen anderen, psychologisch, gesellschaftlich, wie auch immer, diese Übertragung passiert immer über ein hinsichtlich, also ein bestimmtes Merkmal oder mehrere, aber es ist beschränkt, nicht? Weil sonst würden wir ja wieder ins Uferlose zerfallen. Und dieses hinsichtlich wird dann oft so als pars pro toto, nicht, verallgemeinert, und es wird sozusagen behauptet, was sozusagen hinsichtlich dieser Sache ähnlich ist in beiden Bereichen. Das lässt sich dann auf alle anderen Aspekte dieser Überbrückung sozusagen oder dieser Übertragung übertragen. Nicht? Also ein Beispiel, nicht, was eine analoge Metapher, nicht, was jetzt die Brust dem männlichen Gemach ist, ist das Herz dem weiblichen Gemach oder umgekehrt. Nicht? Wenn man jetzt das so lässt, kann man sagen, gut, das ist eine Metapher, das bezieht sich jetzt entweder auf weibliches Gemach, also was jetzt wodurch jeweils bezeichnet wird oder erläutert wird, oder es bezieht sich eben auf, es soll jetzt erhellt werden, was weiblich oder männlich bedeutet. Was dann eine Verallgemeinerung bedeuten würde, wäre, wenn man sagt, naja, Weiblichkeit ist gleich Herz und Männlichkeit ist gleich Thymus und alles, was mit Männlichkeit zu tun hat, hat was mit Thymus zu tun, also mit Lunge und Mut, und alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, ist irgendwie mit dem Herz verbunden. Und es gibt dann, wenn wir das so total fassen, natürlich auch kaum mehr irgendwelche Überlappungen, nicht? Es gibt dann auch, also das sind dann zwei Mengen, nicht? Zwei absolute Mengen. Und das ist im Grunde genommen die Logik einer radikalen Differenzphilosophie, nicht? Wenn ich sozusagen das Weibliche, die Weiblichkeit, wenn ich sozusagen von der Frau oder von einem Organ der Frau, nicht, also dem Uterus womöglich, und das passiert bei Levinas, deshalb habe ich ihn wirklich sehr vehement kritisiert, weil er sozusagen die Frau als Bleibe bezeichnet. Und das ist eine uralte, blöde Metapher. Jetzt kann man sagen, na gut, der alte Mann hat sich da halt nicht weiter informiert. Aber das ist so etwas so Tradiertes, dass es natürlich auch ärgerlich ist, wenn man einem Philosophen dann sozusagen bei sowas begegnet, der dann davon sozusagen eine Art Phänomenologie und Metaphysik ableitet, nicht? Und eine Ableitung bezüglich des Weiblichseins oder des Frauseins womöglich, man weiß es ja nicht, nicht? Betrifft das alle Frauen, die Frau, die Geliebte, also das wird dann alles eins. Und da wird es nicht mehr nur als Metapher verwendet, die irgendetwas erhellen soll und wo noch allen klar ist, dass es ein hinsichtlich gibt, sondern es ist eine Homologie eigentlich, nicht? Und das sind Dinge, die halt auch permanent passieren in den Wissenschaften und nicht nur in der Philosophie. Das heißt, immer das hinsichtlich betonen und die Metapher sozusagen nicht so aufquellen zu lassen oder das hinsichtlich vielmehr das hinsichtlich über die Metapher zu verabsolutieren. Ja, ich überspringe jetzt einiges und möchte eigentlich jetzt nur mehr eines meiner drei Beispiele erwähnen, dass ich auf diese, ja, ich werde versuchen, die beiden zu verbinden. Es ist zwar ein bisschen abenteuerlich, aber ich werde es trotzdem versuchen. Sie können das dann genauer und fundierter nachlesen, sofern Sie Französisch können. Und sonst habe ich da in dem Handapparat einen Text drinnen, wo das ein bisschen resümiert ist. Die Beispiele, die ich vorhatte, beziehen sich zum einen auf die Antike, also männlicher Körper als einerseits Modell für die Polis, für die männlich besetzte und zu besetzende Polis und gleichzeitig als Glied. Das war also ein Forschungsprojekt von mir, der Körper als Modell und als Glied des politischen Raums, wo es auch wieder um diese Zirkularität geht. Das heißt, bestimmte Vorstellungen bezüglich eines männlichen Körpers, die natürlich immer auch in Anlehnung an bestimmte Körpererfahrungen oder auch anatomische Wahrnehmungen, Gegebenheiten und so weiter entstanden sind, aber die sozusagen auch etwas für sich Neues haben, diese Wahrnehmungen bezüglich des männlichen Körpers als Modell für die Herausbildung. Diese Zirkularität besteht eben darin, dass der männliche Körper nicht nur Modell ist, hinsichtlich bestimmter Aspekte, die aber ganz wesentlich dann sind, für die Definition, die Form der Polis. Also Aristoteles zum Beispiel nennt die Verfassung, die Politeia, das Eidos der Polis, die Form, die Gestalt, der Begriff der Polis. Und diese Verfassung ist natürlich in einem ganz, ganz starken Ausmaß und einem, würde ich mal jetzt auch behaupten, wesentlichen in dieser Logik damals und vor allem in dieser durch Aristoteles systematisierten Logik der Polis oder der sich selbst begreifenden Polis durch ihre Verfassung, ist etwas ganz Zentrales und gleichzeitig müssen diese männlichen Körper sich da einfügen in dieses Gebilde. Das heißt, sie sind einerseits als schon formierte, schon irgendwie erzogene, gestaltete Körper, sind sie Modell und gleichzeitig muss sich jeder neue männliche Körper in dieses Werk quasi, in dieses Laufwerk auch und in diese Polis mit ihren verschiedenen Unterkorps einfügen und eingefügt werden, also reingepresst werden. Dasselbe gilt natürlich in einem ganz anderen Ausmaß für die antike Polis, für die Frauen. Das heißt, die Frauen sind der komplementäre Chor, der viel weniger formiert ist, der sozusagen ständig auseinanderdriftet, was wiederum mit der Vorstellung zu tun hat, die Griechen von einem weiblichen Körper hatten und immer wieder in allen möglichen Schriften perpetuiert haben. Und das bezieht sich natürlich dann auch auf eine Vorstellung bezüglich ihrer Seele und ihrer Schwächen und so weiter. Nicht? Also dieses Ausufernde, der Luxus, die Frauen in Athen sind hybrisverdächtig, das heißt, sie sind verdächtig, ständig zu übertreiben, zu überschreiten, unmäßig zu plärren und zu weinen, also in Gefühlsausbrüchen sich zu ergehen und denen sich zu ergeben, hinzugeben. Sie sind so passiv, also ich kann jetzt nicht die Stellen da alle auswendig zitieren, aber in der Tragödie, bei Thukydides, überall finden wir diese, auch bei Platon, diese Konnotationen, Gleichsetzungen, also natürlich durcheinander, weil das nicht so systematisiert ist. Soweit jetzt die Antike und zum Abschluss vielleicht kurz noch zur Zirkularität dieser Metapher des Leibes und der Polis sozusagen oder der Gesellschaft oder des Staates. Ich habe ein sehr, sehr schönes Buch zu diesem Thema gelesen von Antoine de Baeck und möchte das nur also ganz kurz resümieren. Er hat, das ist Le Corps de l'Histoire, heißt das Buch, der Körper der Geschichte, und er beschreibt darin, wie ein Arzt, nämlich Sieyès, der in der Französischen Revolution eine sehr, sehr wichtige Funktion hatte, auch als Theoretiker der Revolution, also als Staatstheoretiker, wie dieser Arzt viel ältere Vorstellungen bezüglich des Körpers aus der Renaissance, spanische Renaissance, heranzieht, um quasi den Revolutionsstaat als Revolutionskörper, die Nation, nicht, die sich damals sozusagen als Volkschor gebildet hat, gegründet hat, gegen ihre Feinde abzuwehren. Und diese Metaphern von diesen Andrés de la Laguna ist der berühmteste, diesen Ärzten des 16. und 17. Jahrhunderts in Spanien. Die war also eine, die sozusagen immunologischer Art war. Also jetzt nicht anatomisch im heutigen Sinn, sondern immunologisch. Das heißt, es ging darum, also es war natürlich die ganze Frage der Pest und der Viren, nicht? Wie kann sich ein Volkskörper, also sind natürlich auch epidemiologische Perspektiven, nicht? Also Demos ist in dem Epidemia, nicht? Ist da drinnen, dass der Demos ist bedroht durch eine Krankheit, nicht? Also die Pest war wirklich eine Bedrohung für das gesamte Volk und dadurch sozusagen sofort diese Verbindung, wie können wir Ärzte nicht nur den einzelnen Leib, sondern den Volksleib vor dieser Krankheit oder vor der Ausrottung, und da sind wir jetzt wieder in der Biologik, nicht? Also Biologik als Demiologik, Epidemiologik, wie können wir den bewahren? Und dafür werden also herangezogen politische Metaphern, architektonische Metaphern, die Festung, nicht? Also der Körper als Festung. Und also Sie werden, wenn Sie ein bisschen Ahnung von Immunologie haben, diese Metaphern heute noch finden, nicht? Und ja, das war es dann soweit. Danke. Boing, boing, boom, chak, 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 boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, 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 boing, boing, boom, chak, chong, boing, boing, boom, chak, 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 boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, 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 boing, boing, boom, chak, chong, boing, boom, chak, chak, ping, chak, boing, boing, boom, chak, chong, boing, boom, chak, 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 boing, boing, boom, chak, chong, boing, boom, chak, chak, ping, chak, boing, boing, boom, chak. Boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, chuck, boing, boom, chuck, 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 chuck, boing, boom, chuck, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck. Ha ha ha!
Music. Music.